Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Judenhass, das haben wir vor wenigen Wochen durch den Anschlag in Halle erst wieder schmerzlich deutlich vor Augen geführt bekommen, ist nichts, was in Deutschland nur noch Platz in Geschichtsbüchern hat. Antisemitismus ist aktuell und er nimmt zu. Das haben wir in unserem letzten Hörsaal ja auch nochmal gehört, den ihr euch übrigens online oder als Podcast auch nochmal anhören könnt und ja, solltet vielleicht. Ein Raum, der heutzutage massiv zur Ausbreitung von Antisemitismus beiträgt, ist das Internet. Und damit meine ich nicht irgendwelche versteckten Chatrooms oder radikale Plattformen. Nein, unser normales Umfeld auf Facebook, Twitter oder Instagram oder auch Ratgeberseiten wie etwa Hausarbeitenplattformen und ähnliches. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Willkommen im Hörsaal.
Die antisemitischen Fälle weltweit häufen sich. Antisemiten treten heute wesentlich selbstbewusster auf als noch vor 10, 15 Jahren. Das Internet hat eine präzedenzlose Ausbreitung von Antisemitismus mit sich gebracht. Traurigerweise sind vor allem die Alltags-User und Userinnen die Hauptmultiplikatoren und Katalysatoren. Der Hass entsteht nicht im Internet. Der Hass kommt aus den Köpfen und wird ins Internet getragen. Dieser Topos des abgrundtief bösen, gierigen und hässlichen Juden ist eine kulturelle Konstante im Abendland. Da, wo Leute tatsächlich am meisten und am schnellsten auf Antisemitismus stoßen, das sind die ganz normalen sozialen Medien, die jeder benutzt.
Die Frau, die das sagt, hat sich berufsmäßig jahrelang durch das Internet gewühlt und mit ihrem Team antisemitische Posts, Kommentare, E-Mails und mehr analysiert. Eine irre Forschungsarbeit, die, so wichtig sie ist, so schwierig auszuhalten gewesen sein muss, kann ich mir jedenfalls vorstellen, gemessen an den Beispielen, die wir gleich hören werden. Monika Schwarz-Friesell ist Kognitionsforscherin an der TU Berlin und befasst sich seit über 15 Jahren mit Judenhass im 21. Jahrhundert. Sie hat eine Langzeitstudie durchgeführt, um unter anderem herauszufinden, wie Antisemitismus im digitalen Zeitalter in Erscheinung tritt, wer ihn überhaupt artikuliert und verbreitet, was dabei behauptet wird und wie dabei argumentiert wird, unter anderem. Was sie wie untersucht hat und vor allem, was sie dabei herausgefunden hat, das hört ihr gleich von Monika Schwarz-Friesell selbst. Am 8. April 2019 hat sie ihre Ergebnisse im Rahmen der Konferenz Antisemitismus und das Internet vorgestellt. Veranstalter und Veranstaltungsort war das deutsch-französische Kulturinstitut Maison Heinrich Heine in Paris, das uns die Aufzeichnung übrigens auch zur Verfügung gestellt hat. Merci dafür. Wo ihr das Ganze nochmal en Detail nachlesen könnt, das verrate ich euch am Ende der Sendung. Jetzt aber erstmal Monika Schwarz-Friesell.
Ich möchte meinem Vortrag eine kleine Warnung voranstellen. Sie werden im Laufe meines Vortrags Beispiele lesen und hören, die so grauenerregend sind, dass mit Sicherheit emotionale Erregungszustände bei Ihnen als Zuhörer entstehen werden. Aber ich habe keine andere Möglichkeit, als Ihnen klarzumachen, was sich im Internet und was sich in dieser Gesellschaft heute, 70 Jahre nach der Shoah, wieder tut gegen Juden und insbesondere eben im Verbalantisemitismus. Was ich Ihnen heute vorstelle, ist eine langjährige Forschung, also große Forschung zum Judenhass im Internet. Ich beschäftige mich seit über 15 Jahren mit Judenhass im 21. Jahrhundert und betrachte Judenhass eben nicht, wie sehr viele gerade in Deutschland das tun, als ein Vorurteil oder Vorurteilssystem, sondern als eine kulturhistorische Kategorie, die die Jahrhunderte bzw. zwei Jahrtausende überlebt hat. Und die Fragen, die ich mir seit vielen Jahren stelle, beschäftigen sich mit dem Denken, dem Fühlen und dem Kommunizieren von Antisemiten, insbesondere im digitalen Zeitalter. Und hier spielt insbesondere das Internet, wie ich zeigen werde, eine ganz entscheidende Rolle, denn es trägt maßgeblich zur Verbreitung und zur Normalisierung von judenfeindlichem Gedankengut bei. Wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, wir hatten vor kurzem in Berlin eine Konferenz, die hieß Das neue Unbehagen. Das neue Unbehagen, damit wird ausgedrückt, dass Furcht, Sorge und Angst sich in den jüdischen Gemeinden Europas wieder massiv breit gemacht haben. Die antisemitischen Fälle weltweit häufen sich. Wir haben eine sehr breite Palette von Delikten, Hasssprache, aber eben auch Angriffe gegen Synagogen oder gegen einzelne Personen, was Alain Finkielkraut vor 2 Monaten hier in Paris erleben musste, das haben wir in Berlin eigentlich jede Woche oder in Europa ist jeden Tag irgendein jüdisches Kind oder eine jüdische Frau oder ein jüdischer Mann bedroht, beschimpft, unterdrückt. Was sich auf jeden Fall ganz massiv verändert hat, das ist das Sicht- und Hörbarkeitsfeld von Antisemitismus. Das heißt, Antisemiten treten heute wesentlich selbstbewusster auf als noch vor 10, 15 Jahren. Und am allerdeutlichsten zeigt sich das Selbstbewusstsein der Antisemiten, vor allem aber auch der Anstieg von Antisemitismus und seine Intensivierung im Internet, im Web 2.0. Und das habe ich in den letzten 4,5 Jahren sehr intensiv mit einer Forschergruppe untersucht. Warum ist das Internet so bedeutend und so wichtig? Ganz kurz, wenn wir uns anschauen, wie relevant allein die Partizipation im Internet für Menschen ist. Die Digital Reports der Welt zeigen, dass mittlerweile in Europa 85% der Bevölkerung das Internet regelmäßig nutzt. Bei den 12- bis 19-Jährigen sind es 99%. Und 51% der 18- bis 24-Jährigen benutzt die sozialen Medien, also Facebook, Twitter und nicht die seriöse Presse als Informationsquelle. Das ist natürlich auch ein signifikanter Aspekt. Nehmen wir die prozeduralen Charakteristika hinzu, die Schnelligkeit, große Teile Anonymität, die internationale Vernetzung, das globale Linking. Nehmen wir die Multimodalität, also wir haben ja nicht nur Sprache, sondern eben auch Bilder, Filme, Audio, Video, das wird kombiniert. Dann entsteht ein wesentlich höheres Persuasions-, also ein Beeinflussungspotenzial in Bezug auf judiophobes Gedankengut als in einer einfachen Modalität. Und wir haben im Internet ungebrochen eine extreme Kontrollresistenz. Schauen Sie sich zum Beispiel das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das haben wir seit über einem Jahr und es hat nichts gebracht. Das sollte eigentlich Hass und Antisemitismus im Internet auf die ein oder andere Form eindämmen. Die Daten, mit denen ich arbeite, hier muss man sich ganz klar machen, woher die kommen, also die Vermessung des Hasses. Ich arbeite nur mit authentischen Daten, inwiefern ist das wichtig? Ich arbeite mit sehr großen Korpusanalysen, das sind Tausende und Abertausende von Texten, die unaufgefordert von Menschen produziert wurden. Nur solche Texte geben eben natürliche, authentische Einblicke in das, was tatsächlich Antisemiten denken und fühlen. Und von 2004 bis 2019 habe ich eben insgesamt sehr, sehr viele solcher Korpusstudien gemacht, um einen kleinen Einblick mal quantitativ zu geben. Wir haben eigens eine Software, einen sogenannten Webcrawler entwickelt und an Kommentaren pro Jahr speichert der um die 300.000 ab. Zusätzlich habe ich aber auch in den letzten 10 Jahren ein umfangreiches E-Mail-Korpus analysiert. Freundlicherweise haben mir sowohl der Zentralrat der Juden in Deutschland als auch die israelischen Botschaften in Europa die E-Mails und Briefe zur Verfügung gestellt für meine Forschung, sodass ich also gesehen habe und analysieren konnte, was schreiben die Leute an diese beiden Institutionen. Und noch Stichproben aus dem öffentlichen Kommunikationsraum, also wie schreibt man in der Presse über Juden und Judentum, wie redet man bei Talkshows, das sind auch wichtige Daten, die uns Aufschluss geben. Und ganz wichtig, darauf werde ich auch im Laufe meines Vortrags immer wieder zurückkommen, ich vergleiche immer meine modernen Daten mit einem historischen Korpus, das sind Hunderte von historischen, prototypischen antisemitischen Texten vom 15. bis 20. Jahrhundert, um zeigen zu können, hat sich etwas verändert, wenn ja, was? Und was ist gleich geblieben an antisemitischer Hasssprache? Von der Informationsbreite her, das letzte Projekt in den 4 Jahren war sehr groß. Wir haben sowohl Kommentarbereiche der Online-Qualitätsmedien, also Welt, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, aber auch Tagesschau-Kommentare. Die Tagesschau hat mir freundlicherweise auch die Kommentare von Meta Tagesschau zur Verfügung gestellt, mehrere tausend. Aber dann eben auch die sozialen Medien wie Facebook und Twitter und YouTube, Fanforen, Online-Büchershops, Blogs, Diskussionsforen. Und zwar ging das von 2007 bis 2018. Im Fokus waren zunächst deutschsprachige Texte, das deutschsprachige Internet. Wir haben aber auch die internationalen Verlinkungen berücksichtigt und haben sehr viele Stichproben analysiert aus dem US-amerikanischen Webkommunikationsraum, aber auch aus dem russischen Internet. Die Fragen, mit denen ich mich in diesen Jahren beschäftigt habe, waren zum einen, auf welcher Konzeptualisierung basiert der moderne Judenhass nach der Shoah? Welche Stereotype werden immer noch artikuliert? Und zwar nicht nur von Rechtsextremen, sondern von ganz normalen Bürgern. Welche Argumente werden benutzt und welche Gefühle werden transparent? Das ist ein wichtiger Punkt, weil ich davon überzeugt bin, dass man den Antisemitismus ohne seine emotionale Basis weder verstehen noch effektiv bekämpfen kann. Wie schon am Anfang meines Vortrags gesagt, ist Antisemitismus für mich kein Vorurteil unter vielen, sondern ein unikales, ein einzigartiges Ressentiment, eine kulturhistorische Kategorie, die sich im Laufe von 2000 Jahren adaptiert hat, aber im Wesentlichen erhalten geblieben ist. Poljakow hat das in seinem großartigen Werk über die sogenannte Endlösungspolitik der Nationalsozialisten einmal auf den Punkt gebracht, warum Judenhass und was ist besonders am Judenhass, weil es in der Geschichte das einzige Mal war, dass Menschen nicht für das, was sie getan oder nicht getan haben, umgebracht wurden, sondern einfach nur, weil sie sind. Als eine abstrakte Entität, auf die sich der ganze Hass projiziert hat. Und das zeigt sich bei meiner gesamten empirischen Forschung auch. Wichtig ist noch zu betonen, dass Antisemitismus auf zwei Pfeilern basiert, nämlich einmal auf den geistigen Stereotypen, die seit 2000 Jahren im kollektiven Bewusstsein sich erhalten haben, und zum anderen aber auch auf Sprachgebrauchsmustern, die im kommunikativen Gedächtnis gespeichert sind. Wenn wir uns nur einmal anschauen, das 19. Jahrhundert, hier haben sich ja schon Jahrhunderte akkumuliert, dann sehen wir, dass wir den Antisemitismus, den Judenhass immer in der Mitte der Gesellschaft, vor allem auch der gebildeten Gesellschaft hatten. Ob das jetzt die berühmten Philosophen Hegel und Fichte waren, die Juden und Judentum verdammt haben, ob es liberale Autoren waren wie Freytag oder Raabe in Deutschland oder Oscar Wilde oder Charles Dickens oder Dostojewski. Ich könnte jetzt den ganzen Abend Namen von berühmten Autoren nennen, die alle judiophobe Stereotype in ihren Werken verbreitet haben. Also dieser Topos des bösen, des abgrundtief bösen, gierigen und hässlichen Juden ist eine kulturelle Konstante im Abendland. Deshalb spreche ich auch immer von der rabenschwarzen oder von der dunklen Seite des vielbeschworenen Abendlandes, denn diese dunkle Seite ist eben die Judenfeindschaft als ein Kulturunwert. Wir unterscheiden drei Formen in der Geschichte. Einmal den klassischen Antisemitismus. Da haben wir die klassischen Stereotype Christusmörder, Geldmenschen, Gier, das Konzept des ewigen Juden. Wir haben dann nach dem Krieg 1945 die sogenannte Post-Holocaust-Phase, wo Juden vor allem vorgeworfen wird, sie seien Holocaust-Ausbeuter, sie seien nachtragend und unversöhnlich. Das ist sehr stark gekoppelt auch an die Prozesse von Schuldabwehr und Erinnerungsverweigerung. Und wir haben als dritte Dimension seit 1967, es fing zwar 48 schon an, aber 67 nahm es dann massiv zu, einen israelbezogenen Antisemitismus und Antizionismus. Hier haben wir das Konzept des kollektiven Juden direkt 1:1 projiziert auf den Staat Israel, einhergehend mit Dämonisierung und Delegitimierung. Und auch hier sehen wir, es richtet sich nicht gegen den realen Staat Israel, sondern gegen ein abstraktes Konzept. Einige Beispiele aus meinem Korpus. Und Sie sehen, wie sich hier Israelhass und Judenhass vermischt und wie sich die Sprachgebrauchsmuster sehr, sehr ähneln. Juden als das Weltenübel, als übelster Unrat, als Abschaum der Erde, dann die Israelis als Teufel in Menschengestalt. Sie stören den Weltfrieden, sie werden als vom Teufel besessene Kreaturen bezeichnet. Das sind alles typische Beispiele aus Tausenden und Abertausenden von Texten. Die Juden, ohne die Juden sei die Welt ein besserer Ort. Zionismus sei die Wurzel allen Übels in der Welt. Israel ist das Böse in der Welt. Israelis sind Menschenfeinde. Das ist eine uralte Phrase, die geht auf Paulus zurück, also 2000 Jahre. Im Thessalonikerbrief hat er schon gesagt, Juden seien die Feinde der Menschheit. Das war in einem anderen Kontext. Aber wir werden noch sehen, dass diese Phrase seit 2000 Jahren durch die europäische Geistesgeschichte bis heute geistert. Wenn wir von nach politischen oder ideologischen Manifestationen gehen, dann unterscheiden wir vier Formen, nämlich einmal den rechtsextremistischen und rechtspopulistischen Antisemitismus. Hier sind vor allem die klassischen und Post-Holocaust-Stereotype dominant. Das ist aber auch in der Regel sehr stark gekoppelt an Holocaust-Relativierung oder Leugnung, an einen sehr starken Nationalismus. und eine extreme NS-Fixiertheit, die sich auch in der Sprache widerspiegelt. Mindestens ebenso gefährlich, wenn nicht sogar gefährlicher, ist heute ein linker und linksextremer Antisemitismus. Warum ist er gefährlicher? Weil er nicht so bekämpft wird, weil man ihm nicht so entgegensteht wie dem rechten Extremismus. Hier sind vor allem die israelbezogenen, aber auch, was viele verwundert, immer die klassischen Stereotype ganz klar auch zu finden. Diese Antisemiten leugnen aber in der Regel, Antisemiten zu sein. Das ist ein Phänomen der letzten 10 Jahre, das massiv zugenommen hat. Die Leugnung des eigenen Antisemitismus. Das passt nicht zum Selbstkonzept. Wir haben eine sehr starke Umwegkommunikation. Das heißt, diese Leute sagen nicht, wir hassen Juden. Sie sagen, wir hassen Israel oder wir hassen die Zionisten. Wir haben aber auch nach wie vor einen sehr starken, in der Mitte verankerten, gebildeten Antisemitismus. Diese Antisemiten geben sich als Moralisten. Sie reden immer für das Gute in der Welt und für den Weltfrieden. Und sie kamuflieren ihren Antisemitismus und leugnen ihn auch. Auch dann, wenn sie Äußerungen von sich geben, die ganz klar in der Forschung als antisemitische Äußerungen gelten. Wir haben des Weiteren, und das kennen Sie hier in Frankreich auch stark ausgeprägt, einen sehr virulenten muslimischen Antisemitismus, der sich im Netz geradezu austobt mit Hasstiraden. Ich werde Ihnen gleich einige Beispiele zeigen. Dieser muslimische Antisemitismus ist keineswegs bedingt durch den Nahostkonflikt, sondern basiert wie die anderen drei Typen auch auf dem klassischen Antisemitismus. Wir haben besonders viele klassische Stereotype hier. Und was ungewöhnlich ist im Vergleich zu den anderen drei Typen, wir haben auch mit über 10% in den Texten eine starke religiöse Dimension. Das haben wir in den anderen drei Formen auch nicht. Ich komme jetzt zu Detailergebnissen. Da haben wir zunächst geschaut, haben antisemitische Kommentare in den letzten 10 Jahren zugenommen oder nicht? Und wir haben dann annähernd gleiche Korpora, aus Korporat ungefähr 1000 als Vergleichsbasis genommen. Und Sie sehen hier, das sind Kommentare in der online-deutschen Qualitätspresse, also Welt, FAZ, Süddeutsche etc. Und während beispielsweise im Jahr 2007 wir in einem Korpus von 1000 Kommentaren 7,51% gefunden haben, bei einem Bericht über den Besuch von Gabriel in Israel sind es schon weit über 30%. Das heißt, wir haben eine Vervierfachung insgesamt in Kommentaren der Mainstream-Presse, wenn es um jüdische oder israelische Themen geht. Und es sind nicht nur israelische Themen, die diesen Anstieg bewirken. Wir haben es auch zum Beispiel 2012 sehr stark bei der Beschneidungsdebatte in Deutschland gesehen, wo der uralte Judenhass herauskam. Was wir als Zweites untersucht haben, ist die Radikalisierung von Antisemitismen, also alle Manifestationsformen von Antisemitismus. Wir haben geguckt, inwiefern NS-Vergleiche zugenommen haben, Superlative und Pejorativlexeme mit ganz drastischen Dehumanisierungen, wie zum Beispiel Juden als Teufel, Pest oder Krebs. Und hier haben Sie einige Beispiele aus unserem Fundus. Juden, der letzte Nazi-Blutlinienkult oder elendes Pack, Teufel, sollen die Hunde alle verrecken, Krebsgeschwür ausrotten. Das haben wir auf Twitter, Facebook und YouTube gefunden. Und insgesamt haben sich in den letzten Jahren solche brachial Antisemitismen verdoppelt. Die Alltäglichkeit der semantischen Radikalisierung zeigt sich durchweg auch bei nicht-politischen Themen. Zum Beispiel unser Korpus zu den Waldbränden in Israel. Das hatte mit Nahostkonflikt und Palästina-Konflikt nichts zu tun. Es ging einfach darum, dass die Wälder in Israel brannten. Und dann kamen eben tausendfach solche Twitter-Kommentare und brennen sollt ihr alle. Oder ihr Ungeziefer, ihr menschlicher Abfall, verreckt endlich ab in die Gaskammern, verbrennt, bombt Israel, tötet alle jüdisch-zionistischen Teufel, ich schlitze euch alle auf. Das ist der typische Sprachduktus, der auch an eine sehr starke Gefühlskälte gekoppelt ist. Also sehr viele haben dann geschrieben, happy, happy burning in Israel. Oder sie haben beschrieben, wie sie Popcorn kauen und sich freuen, wenn sie über diese Waldbrände gelesen haben. Oder hier in dem Screenshot sehen Sie, I'm thankful for Israel getting turned into one big oven. Und es gab einen eigenen Hashtag, Israelis burning. Die Erlösungsfantasien, wenn wir uns die anschauen, die sehr weit verbreitet sind im Internet, kommen insbesondere auch von Linken immer zum Guten der Menschheit und für den Weltfrieden. Und sie sehen, wie sehr sich die unterschiedlichen politischen Lager in ihrer Ausdrucksweise ähneln. Das erste ist eine E-Mail an die israelische Botschaft von einem bekennenden Neonazi. Ich bestreite ein Existenzrecht Israels und ein Lebensrecht der jüdischen Pestilenz. Die zweite E-Mail ist von einem linken Friedensaktivisten. Ich hoffe inständig, dass der Iran wirklich über die Atombombe verfügt und eurem verlogenen Treiben endgültig ein Ende bereitet, mit Namen und Adresse an den Zentralrat der Juden in Deutschland geschickt. Und von einem Professor, der sich Links- und Humanist nennt und gegen Rassismus arbeitet: Israel ist eine Anomalie und sollte friedlich aufgelöst werden in unser aller Interesse. Also es ist immer das Gute zum Guten der Menschheit sollen Judentum und Israel verschwinden. Wie sehr sich das ähnelt mit Erlösungsfantasien alter Zeiten, ich lese sie nicht vor, aber Streicher und Himmler haben fast eins zu eins seinerzeit das Gleiche gesagt. Warum gerade im Internet kommt dieser Hass so geballt und so massiv, quantitativ und qualitativ herüber? Da ist zum einen natürlich die Anonymität und die PC-Situation. Man hat das Gefühl der Sicherheit und einer simulierten Privatheit. Zugleich kommt aber auch das Bedürfnis der Meinungsverbreitung hinzu. Eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt die räumliche Distanz und vor allem die Körperlosigkeit. Wenn Sie sich vorstellen, in welcher Situation sind die Leute? Die tippen abstrakt etwas in die Tasten ein. Die haben kommunikativ kein alter Ego. Da ist niemand mit Gesicht vor ihnen. Sie schreiben an die unbekannten Dritten. Und das lässt natürlich die Hemmschwelle noch einmal mehr sinken und so kommt alles heraus, was eigentlich in den Köpfen steckt. Wir haben bei der digitalen Hasskommunikation ein besonderes Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite haben wir eben diese abstrakte, körperlose Kommunikation und auf der anderen Seite sehen wir eine extrem intensiv subjektive und konkrete Gefühlsauslebung. Die Leute schreiben teilweise so, als ginge es um ihr eigenes Leben, wenn es um Israel oder Judentum geht. Nun darf man aber nicht den Fehler begehen und denken, dass die virtuelle Welt des Internets abzukoppeln sei von der realen Welt. Der Hass entsteht nicht im Internet. Das darf man sich so nicht vorstellen. Der Hass kommt aus den Köpfen und wird ins Internet getragen. Und diese beiden Welten, die reale Welt und die virtuelle Welt des Internets, die stehen in einer beständigen Interaktion und Symbiose. Und was im Internet vorbereitet wird, kommt dann teilweise auf die Straße. Und was auf der Straße ist, wird ins Internet getragen. Also das sind zwei Welten, die gar nicht mehr zu trennen sind. Dass Erlösungsfantasien eben auch auf der Straße tatsächlich offen artikuliert werden, ist hier mal ein Beispiel. Das ist eine Demonstration gegen Israel in London. For world peace, Israel must be destroyed. Oder Verschwörungsfantasien, ganz open access bei Amazon und allen Buchläden. Sie sehen auf dem Bild, wie aus der Stürmerkarikatur, eine Kugel, Weltkugel und blutbefleckte Hände mit einem Messer über dieser Weltkugel. Das hat man in der NS-Zeit viel ähnliche Karikaturen gehabt. Und dann kommen die Verschwörungsfantasien, also Rothschilds, das ist ein Chiffre für Judentum. An ihren Händen klebt das Blut aller Kriege. Dann kommt die Verbindung zu Israel, gesteuert aus Jerusalem. Und dann kommt wieder diese Phrase, auf die ich schon eingegangen bin, die so uralt ist, die wahren Feinde der Menschheit. Es gibt kaum einen Antisemiten, der nicht auf diese Phrase auf die ein oder andere Weise zurückgreift. Dieses Buch wird bis heute trotz aller Proteste auf allen Online-Bookshops beworben. Und hier nochmal in Berlin eine anti-israelische Demonstration, die ja sehr regelmäßig in Berlin stattfindet. Und auf dem Plakat steht: Terrorist Israel, Menschenfeind Israel, der wahre Menschenfeind. Also auch hier haben wir wieder dieses Konzept, der Menschenfeind, das ist entweder Judentum oder der Staat Israel. Dieser Hass auf Israel verbindet, das zeigt meine Forschung seit 15 Jahren, alle Antisemiten. Ganz gleich, ob sie von rechts, links, gebildet, ungebildet, muslimisch, atheistisch sind. Wir haben eine ganz starke Symbiose von klassischem Antisemitismus und israelbezogenem Judenhass, derart, dass klassische Stereotype des Mittelalters auf Israel projiziert werden. Wir sehen, dass auch bei nicht politischen Themen, auch bei Themen, wo kein Nahostkonflikt Themenbezug gegeben ist, zum Beispiel wenn der Zentralrat der deutschen Juden etwas verlauten lässt oder in der Unterhaltungsbranche etwas kommt oder die Beschneidungsdebatte, sofort kommen auch Verweise auf den Verbrecherstaat Israel und dann steigen die antisemitischen Texte und antisemitischen Äußerungen um ein Vielfaches gleich auch an. Nelly Sachs hat vor über 50 Jahren gefragt, warum die schwarze Antwort des Hasses auf dein Dasein, Israel. Ihr Drecksparasiten, ihr Kinderblut trinkenden Zionisten, ihr werdet 1000 Tode sterben und Israel ist kein Land. Israel steht deshalb im Fokus, nicht weil es irgendetwas tut oder nicht tut, sondern hier komme ich zu Poljakow zurück, sondern einfach nur, weil es existiert als jüdischer Staat. Israel ist der Stachel nicht im Fleisch, sondern im Geiste von Antisemiten und zwar von allen Antisemiten. Warum? Weil Israel das wichtigste Symbol für jüdisches Überleben und jüdische Existenz heute ist. Und hier sehen wir etwas, wenn man sich mit der Geschichte des Antisemitismus beschäftigt, dass das ganz typisch ist. Was immer Juden getan oder nicht getan haben, Antisemiten haben immer das in den Fokus gerückt, das ist Opportunitätsadaption, was besonders geeignet war, Juden schlecht zu machen. War es die Pest, waren es verschwundene Kinder, waren es verdorbene Ernten, mal waren sie Bolschewiken, mal waren sie Kapitalisten, mal waren sie nicht assimiliert, mal waren sie zu sehr assimiliert. Und Israel ist jetzt dieser kollektive Jude und nimmt diese Rolle ein. Und wir sehen das empirisch ganz klar, dass alle klassischen Stereotype und wirklich die klassischen Stereotype des ewigen Juden auf Israel 1:1 projiziert werden. Der Vernichtungswille, den wir im Internet sehen, mit einem Mittelwert von 60%, sind die israelbezogenen Antisemitismen klar im Vordergrund. Das heißt, der israelbezogene Antisemitismus ist die dominanteste Form des Judenhasses heute. Hier sehen Sie nur noch mal solche Verschwörungsfantasien und Erlösungsfantasien. Israel muss verschwinden. Oder aber von gebildeten Linken, der jüdische Staat soll aufhören, auf sein Jüdischsein zu pochen. Also hier kommt die Kritik an Zionismus und Nationalitätenkonzept dann ins Spiel. Der öffentliche Kommunikationsraum der deutschen Presse ist übrigens kein Deut besser. Das ist eine sogenannte Word Cloud aus Tausenden von Texten der letzten Jahre, wie Israel in den deutschen Medien dargestellt wird. Aggressiv, Rache, brutal, ermorden, Apartheid, zerstören, Siedler, unterdrücken, Konflikt, ist das nicht gerade das beste Bild. Was wir festgestellt haben, und das widerspricht einem Teil der deutschen Antisemitismusforschung, die allerdings eben keine Korpusanalysen gemacht haben, die oft sagen, die klassischen Stereotype seien im Rückgang. Das sehen wir überhaupt nicht, im Gegenteil. Wir sehen ganz klar, dass die klassischen Stereotype bis zurück ins Mittelalter im Vordergrund stehen und dass sie besonders häufig auch verbalisiert werden. Bei der Beschneidungsdebatte zum Beispiel kam das alte Blutritual-Kult-Stereotyp. Interessant und bedrohlich, immer dann, wenn eine Solidaritätsaktion ins Netz gestellt wurde. Wir hatten das in Berlin mehrere Male, zum Beispiel Nie wieder Judenhass, die Bild-Zeitung. Oder Berlin trägt Kippa, Solidarität gegen Juden, die auf der Straße verprügelt wurden, weil sie eine Kippa trugen. Dann steigt der Anteil der Antisemitismen bei Twitter und YouTube nochmal um ein Dreifaches an. Also das rüttelt Antisemiten dann noch mehr auf. Sie wollen auf keinen Fall, dass es Solidaritätsaktionen gibt. Und dann kommen eben auch diese klassischen Stereotype. Die Juden werden doch nicht umsonst seit Jahrhunderten von Jahren überall auf der Welt gehasst. Sie sind raffgierig und sie sind für viele der Kriege verantwortlich. Das ist klassischer alter Antisemitismus. In über 5000 Kommentaren zu Anti-Antisemitismus-Aufrufen sind im Mittelwert 62% der Stereotype klassisch, 25% israelbezogen und 11% Post-Holocaust oder Post-Shoah. Dass wir das auch in Bildern haben, diese klassischen Stereotype, zeigt dieses Bild von Twitter aus dem US-amerikanischen Kommunikationsraum. Hier wird mit Bild und Sprache verdeutlicht, dass Juden so raffgierig seien, dass sie selbst in einen Gasofen kriechen, wenn man nur genügend Geldscheine hineinlegt. Ganz gängige Bilder haben wir, Tausende im Internet davon. Ein Schwerpunkt meiner Untersuchung, weil er bislang in Deutschland fast überhaupt nicht untersucht worden ist, war der muslimische Judenhass. Und hier sehen wir eben auch, entgegen aller politischen Korrektheitsaussagen des deutschen Diskurses, es sei vor allem der Hass auf Israel und der Nahostkonflikt, das stimmt empirisch betrachtet nicht. Beim muslimischen Antisemitismus haben wir genauso die Dominanz der klassischen judenfeindlichen Stereotype mit Verschwörungsfantasien, mit Erlösungsfantasien und entsprechend auch mit sehr vielen Drohungen und Morddrohungen. Religiöse Komponente, habe ich schon gesagt, ist auch sehr stark ausgeprägt. Also immer wieder Verweise auf Allah oder auf Suren im Koran, in denen dort ja auch Juden schon als Schweine und Affen beispielsweise bezeichnet wurden. Wenn wir uns das Gesamt anschauen, über 53% klassische Stereotype, 35% israelbezogene Stereotype und 11% Post-Holocaust-Stereotype. Das ist ganz typisch für den arabisch-muslimischen Raum, dass sie Affekte mobilisieren wollen, multimodal, das heißt durch Texte und Bilder. Was Sie hier sehen, sind zwei arabische, fröhliche junge Leute. Bei dem einen steht Westbank auf Arabisch und bei dem anderen Gaza. Und in der Mitte haben Sie unschwer zu erkennen einen orthodoxen Juden mit dem Magen David, der typischen Kleidung mit blutbefleckten Händen, den Sie aufhängen. Also hier wird Israel symbolisch vernichtet. Was wir auch sehr stark haben bei der Affektmobilisierung, sind Verschwörungsfantasien wie die folgende. Ich habe von Tausenden diese ausgesucht, weil Paris hier auch auftaucht. Sie sehen in der Mitte Netanjahu mit dem Magen David auf der Stirn. Sie sehen ihn als Puppen-Marionettenspieler. Nicht nur Rothschild rechts in der Ecke, sondern auch die Queen of England. England ist natürlich auch dem Mossad und Netanjahu unterstellt. Und alles Übel in der Welt wird eben diesem Puppenspieler zugeschrieben. Der Syrienkrieg, die ISIS-Terroristen und eben auch die Attacken in Paris. Was wir auch untersucht haben, was besonders bedrückend war, wie schnell kommt man eigentlich auf Antisemitismen, wenn man ein ganz normaler User ist und einfach eine Information haben möchte. Wir haben das genannt mit einem Klick und wir haben zunächst Recherche- und Suchportale analysiert. Und Sie sehen schon bei dem ersten, da haben wir den Suchbegriff Purimfest eingegeben. Und dann kommt schon der klassische Antisemitismus. Ich möchte Ihnen gerne erzählen, wie das menschliche Blut vergossen wird, um für das Feiertagsgebäck benutzt zu werden. Mit einem Klick bei Google sind junge Leute schon auf einer solchen Äußerung. Mit 4 Klicks ist man bei Google auf der Frage, warum sind die Juden so gehasst? Na, weil es eben Juden sind. Wir haben auch Informations- und Ratgeberportale analysiert, vor allem für ganz junge Menschen. So steht seit 8 Jahren im Deutschen Gute-Frage-Net, wo vor allem Schüler sich tummeln, wieso sind Juden immer so böse? Und die Betreiber finden bis heute, dass das eine interessante Frage ist. Hausaufgaben.de. Juden machen nur Stress und besetzen ein Land, das denen nicht gehört, und sie töten Frauen und Kinder und sie zeigen keine Reue. Das sind Juden, das ist die Wahrheit. Oder wieder Gute-Frage-Net, was ist der Holocaust, Märchen oder Wahrheit? Alle diese Äußerungen, das sind Tausende, stehen seit Jahren im Internet frei einsehbar. Unterhaltungsbranche und Fanforen. Ja, als Israel gewann, kamen Tausende von Twitter-Nachrichten, Stupid, Rotten, Stinking Jew und ähnliches. Oder als eine israelische Schauspielerin in Wonder Woman die Hauptrolle spielte, gab es sofort weltweit Boykottaufrufe, Morddrohungen etc. Was wir also ganz klar sehen, wenn junge Leute oder Menschen, die sich nicht gut auskennen, im Netz etwas suchen, dann bekommen sie in der Regel keine Information, sondern massive Indoktrination, wenn es um Juden, Judentum und Israel geht. Das heißt, wir haben einen ganz massiven Faktivitätsverlust. Die Intensität und die Radikalität und die schiere Menge von Antisemitismen führen natürlich dazu, dass sich etwas konzeptuell habitualisiert, also es normalisiert sich geradezu. Ich spreche deshalb auch von einem Netzwert des Antisemitismus 2.0, weil es eben gerade für die jungen Leute so dazugehört und es widerspricht auch niemand. Ja, die können Kolonnen von antisemitischen Äußerungen lesen und es kommt nirgendwo ein Widerspruch von einem User, der mal sagt, hallo, ihr schreibt hier antisemitische Äußerungen. Ganz kurz, wenn wir uns vergleichend anschauen, wie schreiben rechte, linke, mittige, gebildete und muslimische oder atheistische Antisemiten, Sie schreiben fast alle gleich, so als ob sie voneinander abschreiben würden seit Jahrhunderten. Sie projizieren klassische Stereotype und Verschwörungsfantasien auf Israel. Ich nenne das Israelisierungssemantik. Und ihre Muster und spezifischen Sprachmittel sind auch sehr, sehr ähnlich. Nehmen wir mal hier ein Beispiel. Da müssen wir uns gleich verabschieden von einem Vorurteil, denn Antisemitismus ist heute nicht mehr notwendigerweise an Rassismus gekoppelt. Linke Antisemiten sind ausgesprochene Antirassisten. Dennoch sind es nicht alle. Es gibt linke Antisemiten. Hier schreibt eine 19-jährige Berliner Abiturientin, die sich bei Amnesty International einsetzt, die links ist, sich gegen Rassismus und für den Weltfrieden einsetzt, an den Zentralrat der Juden in Deutschland. So langsam verstehe ich, warum so viele ganz normale Menschen die Juden als geldgierige, feige, immer im Hintergrund abwartende, schmierige und hinterlistige Typen ansehen. Sie hat 10 ihrer Klassenkameraden noch unterschreiben lassen. Oder hier, nur ein Wort substituiert. Juden sind das Übel der Menschheit und bedrohen den Weltfrieden, ein Rechter. Israel ist das Übel der Welt und bedroht den Weltfrieden, ein Linker. Hier spielt das kommunikative Gedächtnis tatsächlich eine unglaubliche Rolle. Man will es gar nicht glauben. Dieser Facebook-Eintrag von 2014, Israelis werden hier als blutdürstige Mörderhunde, die Kinder zerstückeln und das Wasser vergiften, bezeichnet. Das macht übrigens auch Abbas er sagt so etwas im EU-Parlament, also das sind nicht nur User im Internet. Uralte Tradition, vergleichen Sie die Wortwahl. Dürstige Bluthunde und Mörder, Brünn vergiftet, Kinder zerfriemet. Luther, 1543. Die Zionisten haben sich in Palästina wie der Krebs eingewurzelt. 2014, Rechtanus 1606, wie der Krebs allgemach einwurzelt, so die Juden. YouTube-Kommentar. Das zionistische Israel trägt einen unversöhnlichen Hass gegen alle Nichtjuden in sich. Voltaire, 1784. Das jüdische Volk wagt, einen unversöhnlichen Hass gegen alle Völker zur Schau zu tragen. Twitter 2016. Israelis, die Feinde der Menschheit, die Feinde aller anderen Völker. Voltaire, die Feinde dieser Nationen, er meint die Juden, und schließlich der Menschheit. Und schließlich ein letztes, Israel hat keine Berechtigung, im modernen Völkerbund zu existieren. Es ist ein Fehler der Geschichte. Der Anthroposoph Rudolf Steiner 1888 in Bezug auf das Judentum, es habe keine Berechtigung des modernen Völkerlebens und es sei ein Fehler der Weltgeschichte. Wie sich die Bilder ähneln. Wichtig ist vielleicht nochmal anzuschauen, dass wir es mit einem Glaubenssystem ohne Realitätsbezug zu tun haben. Das Glauben von Antisemiten ist aber ihr Wissen. Und deshalb ist ganz typisch eine solche Äußerung, wie wir sie in Tausenden haben. Ich kenne persönlich keinen einzigen Menschen aus Israel oder jüdischen Glaubens, aber ich hasse sie, weil sie so grausam mit den armen Palästinensern umgehen. Jemand, der noch nie in seinem Leben in Israel war und noch nie irgendwas mit Judentum zu tun hatte. Aber er glaubt es eben. Und dieses Glauben ist wie ein persönliches Erfahren haben. Deshalb wird auch nach dem Wahnsinn von Antisemiten alles angepasst, wenn zum Beispiel in den Medien gesagt wird, dass syrische Verletzte in israelischen Krankenhäusern gepflegt wird, schreiben sie bei Facebook. Das ist reine Propaganda. Wenn die Kamera weg ist, schmeißen sie die Flüchtlinge aus den Betten. Oder die berühmte Schwulen- und Lesbenparade in Tel Aviv, wo der ganze Nahe Osten hinkommt, das sei reines Pinkwashing. Oder die Protokolle der Weisen von Zion, die berühmtesten Verschwörungsfantasien, man weiß, dass es eine Fälschung ist, dann schreiben Antisemiten, aber sie sind doch wahr, weil sie dem jüdischen Machtstreben entsprechen. Oder aber auch eine Verdrehung von Realität. Jede Kritik an Israel wird immer als Antisemitismus gebrandmarkt. Das wird weder von der Forschung gemacht, noch von irgendjemandem, der Sechel und Sinn und Verstand im Kopf hat. Gab es jetzt nach der Shoah überhaupt keine Zäsur? Wir haben gesehen, wir haben eine große Kontinuität mit Adoption. Opportun wird Israel in den Fokus gerückt. Aber wir haben schon auch etwas, was tatsächlich erst nach 1945 entstanden ist, nämlich einmal eine sogenannte Umwegkommunikation, die wir vor allem bei Linken und Gebildeten finden. Die benutzen eben Substitution und sagen nicht, wir hassen Juden, sondern Israel oder die Zionisten. Und, was ich am Anfang angesprochen habe, und das ist ein zunehmendes Problem für Antisemitismusforschung und Aufklärung, eine Rhetorik der Abwehr und der Leugnung, die folgendermaßen aussieht. Ich komme dann auch schon zum Ende. Ich bin kein Antisemit, aber, und dann kommt eine antisemitische Äußerung. Ich bin ein Humanist, ein Freigeist, ein kritischer Denker. Ich habe nichts gegen Juden, aber dann kommt eine antisemitische Äußerung. Oder die antisemitischen Äußerungen sind eine politische Kritik oder eine freie Meinungsäußerung. Was wir zunehmend erleben in den letzten 4-5 Jahren, ist auch eine sehr, sehr starke Delegitimierung der Antisemitismusforschung. Prinzipiell für Antisemiten, ich bin eine Mossad-Agentin, mindestens. Ich werde bezahlt von Israel, meine Daten sind alle gefälscht, meine Methoden sind unsauber und ohnehin lüge ich, wenn ich den Mund aufmache. Also das unter jeder Forscherstudie der letzten Jahre war dann so etwas zu lesen. Das Interessante ist, ein seriöser politischer Kritiker, der sich mit Israel und dem Nahostkonflikt auseinandersetzt, benutzt niemals solche Strategien. Das tun nur Antisemiten. Ich komme zum Fazit und einer Büchse der Pandora, die sehr, sehr, sehr weit geöffnet ist, bedrohlich weit, nicht nur für Jüdinnen und Juden, sondern für alle Demokratien. Judenhass 2.0 zeigt nach unserer langjährigen Forschung zunächst einmal alle Kennzeichen des alten Judenhasses. Wenn er auch adaptiert, wenn auch der Antisemitismus ein Chamäleon ist, das seine Farbe verändert, in der Struktur bleibt er immer gleich. Aber das Gefährliche, das World Wide Web, das ja auch oft fünfte Gewalt in der Gesellschaft genannt wird, hat eine präzedenzlose Ausbreitung von Antisemitismus mit sich gebracht. Wir haben noch nie in der Geschichte solche Fluten so schnell und so breit an ein Publikum gebracht wie im digitalen Zeitalter. Und hinzu kommen eben noch die multimodalen und unkontrollierten Prozesse, die das Ganze vom Effekt noch erhöhen. Traurigerweise sind vor allem die Alltagsuser und Userinnen die Hauptmultiplikatoren und Katalysatoren. Nicht die rechte Schmuddelecke, sondern da, wo Leute tatsächlich am meisten und am schnellsten auf Antisemitismus stoßen, das sind die ganz normalen sozialen Medien, die jeder benutzt. Wir haben auf der einen Seite eine Zunahme und Radikalisierung von Antisemitismus. Gleichzeitig, und hier haben wir eine extreme Dissoziation, haben wir Abwehr und Leugnung dieser Zunahme von Antisemitismus. Und diese Leugnung und diese Abwehr richtet sich gerade, das macht dann Antisemitismusaufklärung so schwer, gerade auf die dominante Form des modernen Judenhasses, nämlich den israelbezogenen Judenhass. Und dieser ist in Europa, nicht nur in Deutschland, in der Tendenz schon eine Art politisch korrekter Antisemitismus, weil ihm am allerwenigsten widersprochen wird, auch wenn ganz klassische judiophobe Stereotype benutzt werden. Also wir müssen konstatieren, dass über das Web 2.0 tatsächlich ungefiltert und schnell und massenhaft judenfeindliches Gedankengut wie nie zuvor in unsere Gesellschaft strömt und damit eben zwangsläufig auch das kollektive Bewusstsein des 21. Jahrhunderts beeinflussen wird. Und diese Allgegenwart, die führt langsam, langsam, wenn nichts weiter gravierend unternommen wird, zu einer Normalisierung und irgendwann auch zu einer Akzeptanz von Judenhass. Als letztes ein Zitat von dem sehr geschätzten Fritz Bauer, das so gut passt. Nichts gehört der Vergangenheit an. Alles ist Gegenwart und kann wieder Zukunft werden. Merci beaucoup.
Ja, nichts gehört der Vergangenheit an, auch wenn es wünschenswert wäre in diesem Fall. Aber vielleicht können wir die Zukunft wenigstens ein bisschen positiv beeinflussen, will ich als Optimistin jedenfalls mal hoffnungsvoll hinzufügen. Die Kognitionswissenschaftlerin Monika Schwarz-Frisell habt ihr gehört, mit einem Vortrag über ihre umfangreiche Studie zum Judenhass im Internet. Und einen wichtigen Punkt, den musste sie dabei abkürzen, weil sie nur eine begrenzte Redezeit hatte, den wollen wir jetzt aber nochmal nachholen. Und zwar geht es um die Frage, die sich, ja, ich nehme an, die meisten von uns gestellt haben, als wir die Bilder des Attentäters in Halle vor wenigen Wochen in den Nachrichten gesehen haben. Ich jedenfalls musste die ganze Zeit darüber nachgrübeln. Wie denken und fühlen Antisemiten? Was weiß die Forschung darüber?
Man muss wissen, dass es bislang so gut wie gar keine empirische Forschung dazu gab. Will man tatsächlich wissenschaftlich erklären, wie Antisemiten denken und eben auch fühlen, das Fühlen ist ganz stark ausgeprägt, muss man sich immer klar machen, dass es sich beim Judenhass um ein kulturhistorisches Phänomen handelt. Und das wirkt nahezu unverändert, eigentlich seit Jahrhunderten. Und erschütternderweise war Auschwitz hier auch keine wirkliche Zäsur. Wenn wir uns das etwas genauer anschauen, was bedeutet das? Es handelt handelt sich hier also nicht um eine individuelle Geisteskrankheit von bestimmten einzelnen Personen in einem individualpsychologischen Sinne, sondern tatsächlich um den sehr, sehr langen und tiefgreifenden Einfluss unserer abendländischen Religions, so hat es ja angefangen, Kultur- und Geistesgeschichte. Also eigentlich eher um eine Geistes-Krankheit im allgemeinen Sinne. Juden wurden als Juden dämonisiert, das fing schon im 1., 2. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung an, stigmatisiert und verdammt, zunächst aufgrund der Abspaltung von Juden und Christentum. Und das hat sich dann im Laufe der Jahrhunderte eben weiterentwickelt. Antisemitische Denk- und Gefühlsprozesse, um jetzt auf diesen Punkt genau zu kommen, werden also seit Jahrhunderten ganz, ganz maßgeblich von geistigen Stereotypen, also Konzepten, die im Kopf gespeichert sind, aber eben auch kollektiven Gefühlen bestimmt. Und die sind, kann man so, glaube ich, am besten erklären, quasi ein negatives Kulturerbe. Kulturerbe ist hier nicht der richtige Terminus, aber ein besserer ist dann auch nicht zu finden. Und die sind im kollektiven Gedächtnis gespeichert und werden immer wieder aufs Neue aktiviert und aber eben entsprechend der jeweiligen Situation dann angepasst.
Auf die Gefühlskategorien kommen wir gleich. Welche, Sie haben eben von Stereotypen gesprochen, welche Stereotype sind das denn genau?
Also das sind die Stereotype, die weit zurückreichen und im Mittelalter schon bekannt waren, dass Juden schlechte, verkommene, macht- und geldgierige Wesen seien. Und wir stoßen hier auf die rabenschwarze Schattenseite der leider nach wie vor so verklärt erörterten abendländischen Kulturgeschichte. Denn diese tradiert über Kunst und Kultur eben genau diese Stereotype. Und wir haben eine Hauptkonzeptualisierung, also eine Hauptvorstellung. Und die sieht so aus, dass Juden tatsächlich als das Übel in der Welt gesehen werden und sie seien zum Wohle der Menschheit auszugrenzen und am Ende auch zu eliminieren. Und genau dieser uralte Glaube mit seinem Auslöschungswunsch, der führte zu Auschwitz. Das heißt, wir sehen hier diese dunkle Seite des Abendlandes und die hat ein Echo der Vergangenheit. Und das ist keineswegs, wie oft in den Medien es anklingt, beschränkt auf die Jahre der NS-Zeit, also von 1933 bis 1945, sondern dieses Echo der Vergangenheit ist tatsächlich fast 2000 Jahre alt. Die Ultima Ratio des Judenhasses lautet immer, unverändert über alle Jahrhunderte hinweg, dass die jüdische Existenzform aus der Welt tatsächlich verschwinden soll. Um das ein bisschen zu konkretisieren, das spiegelt sich nämlich auch in den Texten von modernen Antisemiten wider. Ich habe ja E-Mails an den Zentralrat der Juden in Deutschland und die israelische Botschaft analysiert. Und dann schreiben durchaus auch gebildete Menschen, eines Tages seid ihr endlich ausgerottet, die Welt betet dafür. Oder raus aus der Welt mit euch Juden. Oder, übertragen auf Israel, bombt endlich Israel. Und aktueller Bezug, der Attentäter von Halle, war gemäß diesen Glaubens tatsächlich überzeugt, etwas Richtiges, Wichtiges und Sinnvolles zu tun, weil das so in seinem Glaubenssystem gespeichert ist.
Wir haben jetzt einige Stereotype gehört. Welche Gefühle spielen denn dabei konkret eine Rolle? Also ich kann mich, wenn ich mir das angucke, Halle, ich kann das einfach nicht nachvollziehen, was in so einem Menschen vorgeht.
Ja, also es ist auch für Nicht-Antisemiten wirklich sehr, sehr schwer, sich da natürlich hineinzuversetzen. Ganz klar Hass. Hass ist die Emotion, die bei Judenfeindschaft immer dominant ist. Nicht Ärger, Wut oder Furcht und schon überhaupt nicht Neid, wie teilweise in der historischen Forschung behauptet wurde. Das habe ich empirisch in zahlreichen Korpusstudien nachweisen können. Und der erschreckende Wert ist tatsächlich in den großen Korpora, also diesen großen Textmengen, zeigt sich der Hass als Emotion mit einem Mittelwert von über 70%. Ganz klar als die am häufigsten ausgedrückte Emotion, auch in den Webtexten. Und das ist tatsächlich seit vielen Jahrhunderten so. Das haben auch Analysen von historischen Texten gezeigt. Sartre hat als Philosoph mal sehr, sehr passend Antisemitismus beschrieben als eine Kombination aus Weltanschauung und Leidenschaft. Da haben wir diese emotionale Komponente. Modern ausgedrückt würden wir sagen, es ist ein kognitives Weltdeutungssystem. Es ist aber auch ein emotionales Bewertungssystem. Dann ist Sartre aber im Rahmen seiner existenzialistischen Philosophie ein bisschen abgerutscht. Er hat dann nämlich gesagt, und das wird oft zitiert, Judenhass sei die Furcht vor dem Menschen. Und er hat die Hypothese aufgestellt, auch sehr, sehr oft zitiert, wenn es keinen Juden gäbe, der Antisemit würde ihn erfinden. Das allerdings erfasst das Phänomen wirklich nicht gut. Denn Judenfeindschaft ist eben keine Eigenschaft des menschlichen Geistes, die aus der existenziellen Angst des Menschen vor sich selbst entstanden ist, sondern sie ist das Ergebnis eines, wie ich schon gesagt habe, zunächst religiösen Abgrenzungs- und dann eines sehr allgemeinen kulturhistorischen Prozesses. Und der macht nur Juden und keineswegs alle Menschen zum Gegenpol, zum Hassobjekt.
Das klingt logisch, das lässt sich historisch oder kulturhistorisch erklären. Und trotzdem stehe ich nach wie vor vor einem Puzzle und frage mich, wie passt das in die Jetztzeit? Also Deutsche mit jüdischem Glauben, das ist nichts Fremdes, nichts Sichtbares, nichts Neues. Mhm. Wo ist der Anlass dafür?
Also Ihre Frage ist völlig berechtigt und da kommen wir eben zu diesem Unikalen. Denn ja, es bedarf gar keines Anlasses und das unterscheidet eben Judenhass als kulturell geprägtes Ressentiment. Wir haben ja auch Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, aber darunter ist Judenhass eben nicht gut einzuordnen. Antisemitismus ist kein Vorurteilssystem, das bestimmte Eigenschaften oder Handlungen, vor denen man Angst haben könnte, die man als befremdlich oder bedrohlich empfinden könnte. Das ist ein reines Phantasma und das wiederum kann man nicht anders erklären, als wenn man eben den Blick in die Geschichte wirft. Judenhass richtet sich nicht gegen bestimmte Eigenschaften oder Handlungen, die angsterfüllend oder fremd wären. Wie Sie schon richtig gesagt haben, Jüdinnen und Juden sind ja keine Fremden in einer Gesellschaft. Es richtet sich also gegen die jüdische Existenz allgemein. Und deshalb haben ja auch die Nationalsozialisten ohne Sinn und Verstand und ohne Grund, ohne Rücksicht auf den Schaden, den sie der deutschen und europäischen Kulturlandschaft und Gesellschaft angetan haben, jüdische Deutsche und auch Europäer verfolgt. Diese waren ja, machen wir uns das klar, und das bezieht sich nochmal auf Ihre Frage, voll integriert und sie waren ausgesprochen wertvoll für die jeweilige Gesellschaft. Aber der Wahn, der Glaube, Judentum sei per se ohne Realitätsbezug etwas zu Beseitigendes. Dieser Wahn riss letztendlich Jüdinnen und Juden in den Tod, allein deshalb, weil sie jüdisch waren. Und dieser Glaube, auch wenn das schwer nachzuvollziehen ist, aber die gesamte Forschung zeigt das, ist trotz Auschwitz, ist trotz der Shoah leider auch heute noch bei vielen Menschen ungebrochen im Gedächtnis. Und das kann man wiederum so erklären, indem man jetzt mal konkret auf die Denk- und Gefühlsprozesse zu sprechen kommt. Antisemiten denken nämlich völlig abstrakt. Das ist für menschliches Denken sehr ungewöhnlich. Normalerweise denken wir sowohl abstrakt als auch konkret. Antisemiten aber sind quasi in einem bodenlosen Raum. Da ist keine Erfahrung, da ist kein Bezug zur Realität, wenn sie über Jüdinnen und Juden denken. Schauen wir uns das an, das Lexem und das Konzept Jude. Das ist für Antisemiten ein reines Phantasma, das heißt ein Konstrukt mit diesen angedichteten Eigenschaften, Juden seien Mörder und Geldmenschen etc. Antisemiten denken deshalb völlig abstrakt, weil ihre Orientierungspunkte, ihre Referenzpunkte eben nicht in der realen Welt liegen, sondern allein in ihrem mentalen Glaubenssystem. Und dessen Grundbestandteile sind tatsächlich abstrakter. Jude ist ein Abstraktum im antisemitischen Denken und Fühlen, das sich ja gar nicht auf tatsächliche Jüdinnen und Juden bezieht, sondern eben auf eine Fantasieentität. Und das kann man sehr schön sehen im Transfer, wenn wir mal in die Kommunikation gehen. Wir alle wissen, dass Jude mittlerweile in vielen verschiedenen Kontexten und eben auch im Internet ganz massiv als Schimpfwort benutzt wird und gerade auch oft von sehr jungen Menschen, die die Bedeutung Mitglied der jüdischen Religionsgemeinschaft gar nicht gut kennen. Das heißt, Jude hat aufgrund seiner Abstraktheit im Kommunikationsraum eine so sehr große Reichweite für Benennungen, die Schimpfwortcharakter haben, weil es sich eben nicht auf reale Menschen bezieht. Und diese hohe geistige Abstraktheit und eben entsprechend auch die Realitätsferne, die spiegelt sich ganz konkret in vielen Texten wider. Dann schreiben die Menschen zum Beispiel, ich kenne gar keine Juden, aber ich hasse sie, weil sie so grausam sind. Ja, also keinerlei Erfahrungswerte, aber das Gefühl des Hasses ist trotzdem da. Ja. Oder mir sind Juden nicht bekannt, aber sie ekeln mich an. Und da sieht man sehr schön, dass wir eine große Kluft haben zwischen tatsächlicher, realer Welt und den Gefühls- und Denkprozessen. Das Wissen von Antisemiten, von Juden ist eben nicht primär, also über ganz eigene, konkrete Erfahrung, sondern wir nennen das in der Wissenschaft sekundär. Das heißt, es wird ausschließlich über kommunikative Prozesse erworben, also über das Hörensagen. Adorno hat das ja sehr, sehr passend mal ausgedrückt als das Gerücht über die Juden. Und das passt wirklich wunderbar und hundertprozentig. Man hört Gerüchte schon von klein auf, weil sie eben so stark im kollektiven Bewusstsein und im kommunikativen Gedächtnis verankert sind.
Über dieses, wie das erworben wird, da würde ich, also auf die konkreten Ursachen würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen, aber würde jetzt gerne ganz kurz nochmal bleiben in dieser Gefühls- und Gedankenwelt. Mhm. Die wird ja von außen, außer jetzt kommunikativ vielleicht, die wird ja nicht genährt durch tatsächlich empirische Lebenserfahrung. Warum bleibt jemand, der, und da greife ich jetzt mal dieses Zitat auf, Juden gar nicht kennt, in diesem Denkkosmos verhaftet und radikalisiert sich im schlimmsten Fall, wie das jetzt eben in Halle der Fall war, auch noch so weit, dass er dann eben in schlimmer Weise aktiv wird?
Ja, also ich nenne das Hamsterrad-Denken und Fühlen. Ich glaube, damit kann man das ganz gut verständlich machen. Denn in ihrem Glaubenssystem bewegen sich antisemitisch denkende und fühlende Menschen tatsächlich wie in so einem Hamsterrad. Ne? Der kleine Hamster, der rollt und rollt und rollt. Und es kommen keine Informationen von der Außenwelt hinein. Und deshalb sehen wir auch eine unglaubliche kognitive Geschlossenheit, wenn Antisemiten und Antisemitinnen mit konkreten Fakten der Welt konfrontiert werden. Dann reagieren sie nämlich extrem obsessiv und bösartig. Man kann wirklich feststellen, dass je mehr reale Welt mit Gegenfakten, mit Gegenevidenz kommt, desto hartnäckiger und hasserfüllter reagieren sie tatsächlich auch mit Abwehr- und Umdeutungsprozessen, damit ihr System unbedingt erhalten bleiben kann. Das heißt, typisch für die sogenannte Affektlogik von Antisemiten ist, dass sie stets die Realität, die nicht in ihr Glaubenssystem passt, anpassen. Dazu auch vielleicht ein konkretes Beispiel. Wir wissen, dass die Protokolle der Weisen von Zion, das ist ja seit über 100 Jahren die bekannteste verschwörungsfantastische Schrift, dass die nachgewiesenermaßen eine Fälschung sind. Und insbesondere gebildete Antisemiten haben natürlich damit ein Problem. Was sagen sie dann? Sie sagen, ja, aber dennoch sind die Protokolle irgendwie wahr und authentisch, denn Juden seien genauso wie in den Protokollen dargestellt. Und durch solche Umdeutungsprozesse retten sie tatsächlich ihr Glaubenssystem. Was Antisemiten, egal welcher politischen Couleur, immer fehlt, das ist das, was wir in der Wissenschaft den Benefit of Doubt nennen. Also den Zweifel, den prinzipiellen Zweifel oder die Bereitschaft, an den eigenen Wissens- und Glaubensinhalten zu zweifeln, diese kritisch in Betracht zu nehmen. Das ist ja ganz wichtig für rationales und kritisches Denken. Bei Antisemiten ist aber der Glaube unerschütterlich und diesen Glauben halten sie für ihre Wahrheit und zwar die einzige Wahrheit. Sie glauben also, ohne tatsächlich faktisch zu wissen. Und ihr Wissen, in Anführungszeichen, das rührt aus ihrem Glauben her. Und dieser Glauben, der entsteht, weil sie fühlen. Und so schließt sich dieser Kreis, dass letztendlich der Hass, also das Gefühl, auch der Ursprung ihrer abstrakten Denkprozesse ist. Lassen Sie mich aber noch einen Satz zu Ihrer Frage sagen. Sie haben gesagt, es gibt ja von der Außenwelt keine Signale. Das würde ich als Antisemitismusforscherin auch nicht unbedingt bejahen. Zwar wird seit 1945 der Antisemitismus natürlich sanktioniert und verpönt. Es gibt sogar das Gesetz gegen Holocaustleugnung. Aber schauen Sie sich die letzten Jahre an. Wir haben ja sehr, sehr viele Signale, die durchaus Antisemiten auch bestärken. Insbesondere aus der Justiz. Ja, es gibt Gerichtsurteile, wo man sich in der Antisemitismusforschung, jetzt mal drastisch ausgedrückt, einfach nur an den Kopf greift.
Zum Beispiel?
Na, denken Sie mal an das Urteil in Wuppertal, wo zwei Jugendliche Molotow-Cocktails, also Brandsätze, auf die Synagoge geworfen haben und dann wurde gesagt, das ist kein Antisemitismus, das ist nur politische Empörung womöglich. Das ist natürlich haarsträubend. Oder denken Sie jetzt ganz, ganz aktuell in dieser Woche an das Berufungsurteil zu den Textstellen in den Liedern von Xavier Naidoo. Auch hier hätte ich mir gewünscht, dass die Richter mit etwas mehr Expertise aus der Antisemitismusforschung an dieses Problem herangegangen wären.
Was Sie gerade beschreiben, das zumindest erklärt das vielleicht im Ansatz, warum Leute in dieser Gedankenwelt drinbleiben, auch wenn das für mich immer noch so ein bisschen unverständlich bleibt.
Und am Ende weil sie keine Antisemitin sind, deshalb.
Ja, aber trotzdem gibt es ja manchmal Anknüpfungspunkte an, selbst an Geisteshaltungen oder Denkweisen, die einem fremd sind. Mhm. Für mich bleibt am Ende aber eine wichtige Frage nach wie vor, und zwar die nach der Ursache. Also wie kommen Menschen überhaupt in diese Welt hinein? Also weiß man oder wissen Wissenschaftler, wissen Sie etwas über diesen ersten Schritt in diese Gefühls- und Gedankenwelt? Weil das könnte ja möglicherweise auch dabei helfen, die Ausbreitung von Antisemitismus zu verhindern.
Ja, also das lässt sich nicht wirklich exakt beantworten, wenn wir es individualpsychologisch versuchen, da wir hier kein Muster erkennen können. Antisemiten können ungebildet, aber auch hochgebildet. Sie können ökonomisch benachteiligt oder sehr wohlhabend sein. Sie können eine schwere oder eine leichte Kindheit gehabt haben und so weiter. Das heißt, Sozialisierungsgeschichte von Individuen bringt uns hier tatsächlich nicht weiter. Das zeigen die letzten Jahrzehnte auch. Wir müssen also immer wieder akzeptieren, dass judenfeindliches Gedankengut über Kommunikations- und Bildungsprozesse hineinkommt. Übrigens zeigt das auch die Geschichte Dokumente von Antisemiten. Selbst bei Hitler in Mein Kampf kann man nachlesen, dass er ursprünglich kein virulenter Judenhasser war. Er beschreibt aber zum Beispiel, hier haben wir so ein Einstiegsbeispiel, als er in Wien ist, wie er zunehmend antisemitische Pressetexte über Juden und Jüdinnen gelesen hat. Und dass er mehr und mehr über diese Pressetexte zu der Einsicht gelangt ist, dass Jüdinnen und Juden etwas Schlechtes seien. Hier hätten wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Aber auch Bildungsprozesse können tatsächlich maßgeblich dazu führen, weil wir ja immer auch über kollektive Bildungsprozesse beeinflusst sind, dass antisemitische Stereotype eben in den Kopf von Menschen gelangen. Schauen wir nun mal in das 19. Jahrhundert. Bildungsromane, viel gelesene Romane bis heute. Charles Dickens, sehr beliebt. Oscar Wilde, Dostojewski, Fontane, Rabe, Freitag. Keine durchaus überzeugt, bis auf Fontane. Er war ein überzeugter Antisemit. Aber in ihren Werken sind ganz klassische böse Stereotype über Juden verbreitet.
Okay, also das heißt, wir können nicht wirklich was über diesen ersten Schritt sagen, aber es hat was damit zu tun, dass es omnipräsent ist, nach wie vor Antisemitismus kulturhistorisch tradiert in irgendeiner Form.
Richtig.
Gibt es denn zumindest Anhaltspunkte darüber, wie man Menschen denn aus diesem antisemitischen Denken wieder herausholen könnte?
Also da muss ich zunächst eine wissenschaftlich pessimistische Diagnose stellen. Wirklich überzeugte Antisemiten, an die kommt man fast gar nicht mehr heran. Das ist sehr schwer, also insbesondere wenn es Erwachsene sind. Bei Kindern und Jugendlichen ist das noch was anderes, ja. Aber bei kognitiv abgeschlossenen Prozessen ist das fast unmöglich. Wir können das nicht individuell lösen. Was wir brauchen, ist einen gravierenden Paradigmenwechsel. Das heißt, wir brauchen Aufklärungs- und Bekämpfungsmaßnahmen, die nicht so oberflächlich sind, wie sie tatsächlich sind und die konsequent die erörterte Wurzel anpacken, das heißt das alte Kulturerbe, aus dem eben immer und immer wieder diese Gefühle so vieler Menschen beeinflusst werden, dann ist natürlich festzuhalten, dass man Gefühle nicht ausschließlich rational erreichen und verändern kann, sondern tatsächlich nur auch auf einem emotionalen Weg. Und dafür braucht es gesamtgesellschaftliche Signale. Das heißt, hier sind Politik, Pädagogik, Medien, aber eben auch die Justiz unglaublich gefordert, Anstrengungen in die Gesellschaft zu bringen und zum Beispiel es zu unterbinden, dass gerade auch junge Leute Signale bekommen, dass es vielleicht in Ordnung ist, ja, in Rap-Songs antisemitische Stereotype zu verbreiten. Wir brauchen also tatsächlich eine völlige Neuorientierung, um zu versuchen, dieses uralte Phänomen zu bekämpfen. Und bei dieser Neuorientierung müssen wir klar auch auf emotionale Intelligenz und Empathieentwicklung setzen. Aber diesen Paradigmenwechsel, ganz ehrlich, sehe ich als Antisemitismusforscherin bislang nicht.
Ja, das lässt mich persönlich jetzt nicht so hoffnungsvoll zurück, leider. Bleibt zu hoffen, dass Forschung wie diese einen Paradigmenwechsel zumindest mit anstößt. Die Kognitionswissenschaftlerin Monika Schwarz-Frisell war das mit einem Vortrag über ihre Forschung zu Antisemitismus im Internet und einem Interview über die Gefühls- und Gedankenwelt von Antisemiten. Letzteres haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Eine Kurzfassung der Studie als PDF, die findet ihr übrigens verlinkt auf unserer Homepage www.deutschlandfunknova.de/Hörsaal und ebenso einen Link zu Monika Schwarz-Frisells Buch zu dem Thema Judenhass im Internet. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, macht's gut und kommt gut in die neue Woche.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.